Durch den Bürokratiedschungel zurück ins Leben. Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin. Mandy schreibt: Eins vorweg. Es ist ein Kampf. Ein Kampf, den man allein fast nur verlieren kann. Und damit meine ich noch nicht einmal die Heroinsucht selbst. Ich schreibe diesen Artikel, da immer wieder Menschen behaupten, Obdachlose müsse es nicht geben. Man könne doch einfach einen Hartz-IV-Antrag stellen. Erik 41, der Name ist geändert. Erik lernten ich und Carsten, der tolle Typ, mit dem ich zusammen bin, im letzten November bei unseren nächtlichen Kältehilfetouren auf der Straße kennen. Wir trafen ihn fast jede Nacht. Wie viele Menschen, die wir kennenlernten, ist er heroinabhängig. Es gibt hier in Berlin überdurchschnittlich viele Junkies, da Drogen hier günstig sind und die Strafen verhältnismäßig gering ausfallen. Erik war durch eine Verletzung in einer körperlich so schlechten Verfassung, dass er dringend ins Krankenhaus musste. Ich hatte Angst um ihn. Doch er schaffte es, Gott sei Dank. Er wurde zweimal operiert und blieb 2 Monate im Krankenhaus. Wir besuchten ihn regelmäßig. Unsere Beziehung zu ihm vertiefte sich. Eine Freundschaft entwickelte sich. Erik besaß kaum etwas, so wie viele andere Obdachlose auch. Weder einen Ausweis noch Papiere noch irgendwelche Einkünfte wie Hartz IV. Einzig allein besaß er einige Klamotten, einen Schlafsack, einen Rollator, ein Handy ohne Guthaben. Du glaubst gar nicht, wie oft die Ärmsten der Armen beklaut werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir versorgten Erik im Krankenhaus mit Klamotten und Schuhen, denn das, was er hatte, war voller Läuse. Wir brachten ihm Filme und Bücher aus der Bücherei, damit er sich die Zeit vertreiben konnte. Denn Fernsehen kostet pro Tag 4 Euro. Als es ihm etwas besser ging, lief er dafür ab und an die Stationen ab und sammelte Pfandflaschen. Während der Krankenhauszeit wurde er substituiert. Das heißt, er bekam Polamidon, einen Heroinersatzstoff, um Entzug zu verhindern. Auf eigenen Wunsch ließ er das Polamidon schrittweise reduzieren, um clean zu werden. Bis zur Entlassung schaffte er es trotz Operationsschmerzen und seinem schwer gebeutelten Körper von 10 Milligramm auf 2 Milligramm zu reduzieren. Erik will wieder drogenfrei leben. In den letzten 15 Jahren hatte er immer wieder Episoden, in denen er mit seiner Sucht zu kämpfen hatte. Vor 4 Jahren ereignete sich ein persönlicher Schicksalsschlag, der ihn völlig aus der Bahn warf. Er war gerade dabei, sich deswegen für einen Monat beurlauben zu lassen, als ihm seine Tasche mit sämtlichen Papieren, seinem Laptop, Sicherheitsfestplatten, persönlichen Fotos seines gesamten Lebens geklaut wurde. Er verlor seinen Job, rutschte tiefer in die Drogensucht ab als je zuvor und lebte circa 4 Jahre lang obdachlos in Berlin. Bei unseren Gesprächen im Krankenhaus, schreibt Mandy weiter, ermutigten wir ihn, dran zu bleiben, die Situation weiter durchzuhalten. Wir wussten, dass es ohne ein Ziel für die Zeit nach dem Krankenhaus schwierig ist, und wir hatten ihn lieb gewonnen. Also sagten wir ihm, dass wir ihm helfen werden, den guten Weg draußen fortzusetzen. Die Wochen vergingen. Bis circa 3 Tage vor seiner Entlassung hieß es, dass Erik nahtlos in eine Reha-Klinik gebracht wird. Auch als die Krankenkasse die Reha zunächst ablehnte, unternahm das Krankenhaus weitere Versuche, es doch noch möglich zu machen. Erfolglos. Jedem Helfer legt man ans Herz, seine Privatsphäre und damit sich selbst zu schützen. Seinen Schützling ins persönliche Umfeld mitzunehmen, ist bei professionellen Helfern ein No-Go. Wer sich nicht abgrenzen kann, wird irgendwann zum hilflosen Helfer. Er geht selbst daran kaputt. Und wir standen nun vor der Frage, wohin mit Erik? Die Entlassung aus dem Krankenhaus kam nach so langer Zeit recht unvermittelt für uns. Und 2 mögliche vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten, um die wir uns bemüht hatten, fielen flach. Die eine hatte dicht gemacht, bei der anderen muss er clean sein. Doch eigentlich stellt sich uns die Frage gar nicht, die Antwort stand schnell fest. Wir werden unseren neuen Freund nicht auf der Straße sitzen lassen. Also nahmen wir ihn mit nach Hause. Und so schläft er nun in unserem Wohnzimmer auf dem Sofa in unserer 2-Raum-Wohnung mit circa 70 Quadratmetern. Auf in den Bürokratiedschungel. ging es bereits am Freitag, kurz nach seiner Entlassung. Genau genommen schon etwas eher, denn wir hatten Erik 2 Tage davor aus dem Krankenhaus entführt, um seinen vorläufigen Pass im polnischen Konsulat zu beantragen. Zuerst brauchte er dafür Passfotos. Der Automat, den wir dafür ansteuerten, war kaputt. Erik verursachte jeder Schritt Schmerzen. Deshalb gingen wir einfach zum nächsten Fotografen. Die ausweistauglichen Verbrecherfotos machten 15 Euro. Mandy stellt fest, ein Obdachloser ist mittellos. Er hat keine Kohle, doch fast alles kostet Geld. Sicher kann man hier und da Beihilfen beantragen, doch dafür muss man sich auch erkundigen, wo und wie man sie bekommt. Berlin ist kein Dorf und das Obdachlose Schwarzfahren und dafür regelmäßig Bußgelder kassieren, die sie nicht bezahlen können, das muss ich nicht extra erwähnen. Sehr viele Obdachlose sind gehbehindert, haben offene Beine und so weiter. Mit den Fotos ging es ab zum Konsulat. Gott sei Dank waren die Beamten gut gestimmt und es gab sogar Rabatt und Sofortservice von 165 auf 55 Euro. Wie wichtig es war, dass er den Ausweis sofort mitnehmen konnte, ahnten wir in diesem Moment überhaupt noch nicht. Denn Erik hatte bei seiner Entlassung kein Polamidon mitbekommen. Wir erinnern uns, es ist Wochenende und du ahnst es vielleicht schon, am Freitagnachmittag hat fast keine Praxis mehr geöffnet. Außerdem bekommt man Polamidon nicht in jeder x-beliebigen Arztpraxis, sondern nur in einer Substitutionspraxis. Am Montag hatten wir einen neuen Termin bei einer Substitutionsärztin gemacht, aber eben erst am Montag. Eine andere Ärztin, bei der Carsten auf den AB gesprochen hat, rief zum Glück zurück und gab einen entscheidenden Tipp. Im jüdischen Krankenhaus Berlin gab es eine Notfallsubstitution. Also fuhren wir am Samstagmorgen mit dem Auto auf die andere Seite der Stadt, circa 50 Minuten. Erik war bereits entzügigt, denn im Krankenhaus bekam er das Polamidon um 6 Uhr früh. Notfallsubstitution gab es von 11 bis 12 Uhr, also viel später. Entzügigt zu sein ist brutal. Es fühlt sich an wie eine schlimme Grippe. Jeder Knochen tut weh, Übelkeit, kalter Schweiß, Magen-Darm, dazu Operationsschmerzen. Ich betete, dass es klappt und er das Zeug bald bekommt. Und jetzt überlege mal, wenn Erik niemanden hätte, an jeder Ecke in Berlin bekommst du Heroin, das dir gegen den Entzug hilft. Polamidon oder Methadon ist auch zu bekommen. Aber man muss wissen, wo. Da standhaft zu bleiben und mit der U-Bahn zum Arzt zu fahren und den Dealer vorbeiziehen zu lassen, wer schafft das, wenn er entzügig ist? Wir mussten circa 1,5 Stunden warten. Beim Arzt gab es ein Problem. Erik hatte keine Krankenversicherungskarte und auch keinen Substitutionsschein, der ihm normalerweise vom Substitutionsarzt ausgestellt wird, bei dem er in Behandlung ist. Erklärungsversuche folgten, Zittern und Bangen. Mit seinem Pass klappte es dann doch. Ohne Pass hätte er keine Chance gehabt. Mandy schreibt weiter, wir haben in der Vergangenheit schon jemand anderem geholfen, der gezwungen war, sein Polamidon illegal zu kaufen. Er war ebenfalls Pole, hatte jedoch nie in Deutschland gearbeitet und somit keinen Anspruch auf Sozialleistungen, sprich keine Krankenversicherung. Er wollte clean werden, arbeiten, ein normales Leben führen, wieder für sein Kind da sein dürfen. Er hielt es eine Zeit lang aus, doch er wurde rückfällig. Erik jedenfalls bekam sein Polamidon im Krankenhaus, am Samstag und auch am Sonntag. Tschakka! Man muss täglich neu hinfahren, denn Mitnahme ist nicht möglich. Denn es ist ein böses Betäubungsmittel, das man ja verticken könnte, statt es selbst einzunehmen. Montagmorgen ging es dann zum ausgemachten Termin mit der Substitutionsärztin, die wesentlich näher bei uns zu Hause dran ist. Nur 15 Minuten Autofahrt. Darauf habe ich natürlich beim Raussuchen geachtet. Als wir ankamen, war Erik bereits entzügig. Wieder Diskussion und Erklärung wegen der fehlenden Krankenkassenkarte. Sämtliche Arztbriefe vorlegen. Die Ärztin sagt uns dann, dass seine Verletzungen, Wundversorgungen, Krankheiten und die Drogenproblematik mit Sozialberatung zu komplex für ihre kleine Praxis sei. Sie gab uns eine Adresse bei einer Schwerpunktärztin für Suchtmedizin. Da mussten wir Gas geben, denn in einer guten halben Stunde sollte die Praxis zumachen. Allein ohne Auto auf Entzug? Unmöglich zu schaffen. Wir sind hingedüst und haben es geschafft. Erik ging es immer schlechter. Wieder Erklärung wegen der fehlenden Krankenhauskarte. Arztbrief heraus. Wir hatten Glück. Es gab Polamidon auf Privatrezept. 29 Euro die Woche. Am nächsten Tag darf er wiederkommen. Auf wiederholtes telefonisches Nachfragen bekam die freundliche Ärztin von der Krankenkasse grünes Licht für die Notversorgung. Das heißt, sie durfte sämtliche andere Medikamente verschreiben. Erik benötigt Antibiotika bis mindestens Ende des Jahres, Schmerzmittel und so weiter. Polamidon, weil Betäubungsmittel, gab es jedoch nur gegen Bares. Privatrezept. Lieber Staat, warum gehört Substitution nicht zur Notfallversorgung? Ein süchtiger Mensch ist krank und braucht das Substitut, um aus dem teuflischen Kreislauf zu entkommen. Und das ist Eriks größter Wunsch, clean zu werden. Das Betäubungsmittelgesetz mit seinen strengen Auflagen zur Vergabe von Drogenersatzstoffen erschwert es, von den Drogen loszukommen. Wer den Weg zum Dealer gewohnt ist, nimmt normalerweise nicht in Kauf, mehrmals entzügig zu werden, um sich über sinnlos erscheinende bürokratische Hürden zu quälen. Ich hatte den Eindruck, dass auch den Arzthelferinnen Eriks Situation sehr leid tat. Doch auch sie sind machtlos und dürfen nicht gegen Gesetze verstoßen. Mittlerweile war es 14 Uhr. Erik konnte sich kaum noch auf dem Stuhl halten. Nach langer Zeit der Qual bekam er endlich das für ihn so wichtige Medikament. Am Dienstagmorgen klappte die Substitution reibungslos. Wir fahren nun täglich zu der Ärztin, je nach Verkehr ca. 50 bis 60 Minuten Autofahrt quer durch Berlin. Direkt in der Praxis befinden sich Sozialarbeiter, die wir im Anschluss besuchten und von denen wir uns beraten ließen. Erik braucht dringend eine Unterkunft. Am geeignetsten wäre betreutes Wohnen mit Sozialarbeitern und Therapeuten, die Menschen mit Suchterkrankungen zur Seite stehen und ihnen helfen, sich wieder an ein normales Leben zu gewöhnen. Doch all diese Wohnprojekte müssen natürlich bezahlt werden. Also führte unser Weg am Dienstag nach der Substitution direkt zum Arbeitsamt. Daheim hatten wir bereits den Hartz-IV-Antrag ausgedruckt und nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Wir warteten über 2 Stunden, um zur Arbeitsamtbearbeiterin reinzukommen. Nach circa 2 Stunden stand fest, es fehlt eine Meldebescheinigung vom Bezirksamt. Auf gut Deutsch ein Wisch mit der Adresse, wo Erik zuletzt gemeldet war. Das Bezirksamt, circa 20 Minuten per Auto entfernt, erreichten wir nach ein wenig Suche. Hier ging es echt schnell. Keine Wartezeit, keine Kosten, yeah. Dass es das auf deutschen Ämtern noch gibt, beeindruckend. Danke. Das Arbeitsamt hatte an diesem Tag nun leider schon geschlossen und am nächsten Tag Mittwoch ebenfalls. Wir mussten uns bis zum Dienstag gedulden. Immerhin reichte die Zeit, um anschließend noch in eine soziale Einrichtung zu fahren, in die Obdachlose ihre Post schicken lassen konnten. Erik war vermutlich seit Sommer 2017 nicht dort gewesen. Es hatte sich jede Menge angesammelt. Krankenhausrechnungen, Post von der Polizei, Ordnungswidrigkeiten, Krankenkassenbriefe mit einer erwünschten Nachzahlung von über 7.000 Euro mit einer Woche Frist. Immerhin eine Krankenkassenkarte. Am Mittwochmorgen, täglich grüßt das Murmeltier, ging es wieder zur Substitutionsärztin. Erik ging es wieder schlecht, denn die Polamidonwirkung reicht nicht mehr bis zum nächsten Morgen. Sie gab ihm eine kleine Menge mit nach Hause für abends. Nach dem Arztbesuch fuhren wir zu einer Sozialbearbeiterin, die Erik schon etwas kennt. Sie hatte vorgeschlagen, einen Brief zu schreiben, den er mit zu seinem Arbeitsamt nehmen kann, indem sie darauf hinweist, dass er ein akuter Härtefall ist und darum bittet, den Antrag zügig zu bearbeiten. Das war sehr freundlich. Am Donnerstagmorgen ging es Erik besser als die Tage zuvor, dank der kleinen Portion Polamidon am Vorabend. Wie immer zuerst zur Substitution. Doch plötzlich hieß es, dass es kein Polamidon für abends mehr mit nach Hause gibt. Es ist kompliziert. Gesetze. Er bekommt es nur an Ort und Stelle und dafür eine etwas höhere Dosis. Auch ein Krankenhaus darf es ihm abends nicht ambulant verabreichen. Erik geht es wohl oder übel morgens schlecht und er ist entzügig. Nach dem Arztbesuch ging es zum Arbeitsamt. diesmal mit Meldebescheinigung. Alles lief gut. Die Bearbeiterin ist sehr freundlich und versucht, den Antrag schnell zu bearbeiten. Nächsten Donnerstag hat Erik einen neuen Termin. Am Freitagmorgen fuhr ich mit einer Freundin, sie ist Intensivkrankenschwester, und Erik zur Substitution. Unsere Freundin versuchte, die Situation nochmal aus ihrer medizinischen Sicht zu begründen. Doch keine Chance. Polamidon gibt es nicht mit nach Hause. Er bekommt es morgens, nur morgens, vor Ort. Keine gesplittete Vergabe. So verlief also unsere Woche mit unserem Freund Erik im Dschungel der deutschen Bürokratie. Wir waren täglich mit einem schwerkranken Mann 6 bis 8 Stunden unterwegs. Im Auto, auf Ämtern, bei Ärzten, in Beratungsstellen. Immer am Warten und Hoffen. Wir hoffen und beten, dass sein Hartz-IV-Antrag schnell genehmigt wird und er so die Möglichkeit hat, in ein betreutes Wohnen zu kommen. Leider sind diese Unterkünfte auch rappelvoll. Dann könnte man eine medizinische Reha beantragen, vor allem auch eine Drogentherapie, in der er lernt, Krisen und auch Drogen zu bewältigen. Doch bis dahin ist es ein weiter, langatmiger und steiniger Weg. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es möglich ist. Bevor Erik in eine echte eigene Wohnung einziehen kann, muss er bei den derzeitigen Wohnungsmarktverhältnissen wohl echt ein Glückskind sein. Aber vielleicht ist er es ja. Erik, wir helfen dir. Es ist schön, dich als Freund zu haben. Mandy.